Einen schönen und gesegneten guten Morgen. Ihr wisst ja, ich komme von der Fnüsselküste. Und das gehört mir heute. Auch meine Frau ist verfnüsselt und hustet. Aber ich bin zuversichtlich, dass der Herr Jesus, der mir den Auftrag gegeben hat, heute auch zu predigen, auch durch die Predigt hilft und dass er sich als der Herr bezeugt. Liebe Gemeinde, ich habe da so ein Thema aufs Herz gelegt bekommen, das es in sich hat. Geld oder Leben. Ich fange mit einer Kindheitserinnerung an. Bei uns in dem kleinen Vorort von Tübingen, da wurde in den 1950er Jahren die erste Tankstelle gebaut und eröffnet. Und speziell für uns Buben war das natürlich ein großes Ereignis. Es war eine Esso-Tankstelle. Und später habe ich dann gelesen, die Geschichte von Esso. Und dass diese Gesellschaft vom Amerikaner John Dwight Rockefeller gegründet worden ist. Bereits 1870 unter dem Namen Standard Oil. Aus den Anfangsbuchstaben wurde dann eben später die Gesellschaft Esso. Durch dieses Ölgeschäft wurde John Rockefeller bereits mit 33 Jahren Millionär. Und mit 53, so sagt man, war er der erste Milliardär auf der Erde. Doch diesen Erfolg mit dem Öl hat er mit seiner Gesundheit bezahlt. Wimpern, Augenbrauen, Kopfhaare fielen ihm aus. Er verdiente zwar pro Woche etwa 1 Million Dollar pro Woche, aber seine Verdauung war so schlecht, dass er über lange Zeit hinweg nur mit Zwieback und Milch über die Runden kam. Und noch etwas Entscheidendes fehlte in seinem Leben, nämlich die Liebe zu anderen Menschen. Und seine Rücksichtslosigkeit war so verhasst, dass er ständig mehrere Leibwächter um sich haben musste, die ihn beschützten. Er konnte sich auch über nichts mehr freuen. Er konnte kaum noch schlafen. Und schließlich ging es ihm so schlecht, dass die Zeitungsschreiber schon zu seinen Lebzeiten vorsichtshalber einen Nachruf über ihn in der Schublade parat hatten. Reich wie Rockefeller. Habt ihr das schon mal gehört? Also in den 50er, 60er Jahren sagte man das mal. Bei Rockefeller kann man sehen, Geld macht nicht glücklich, aber das Seltsame ist ja, trotzdem jagen wir alle in irgendeiner Weise hinterm Geld her. Letztes Jahr hat die Europäische Zentralbank entschieden, für über 1 Billion Euro Staatsanleihen aufzukaufen. Und was war der Grund? Warum haben sie das gemacht? Damit der Konsum noch mehr in die Gänge kommt. Damit noch mehr spekuliert werden kann. Und der Aktienindex jagt seitdem von einem Allzeithoch aufs andere. Natürlich geht er auch mal wieder runter, aber dann geht er wieder hoch und man tut so, als ob es vor gerade mal 6 Jahren keine Finanzkrise gegeben hätte. Aber was sind die Auswirkungen? Biedere Bürger, vielleicht auch der eine oder andere von uns, die bisher all ihr Guthaben auf Sparbüchern gelegt hatten oder gebunkert hatten, die haben jetzt schlaflose Nächte, weil es keine Zinsen mehr gibt, sondern sogar noch Negativzinsen befürchtet werden müssen und man sich jetzt wirklich überlegen muss, wo soll man sein ganzes Geld irgendwie noch gewinnbringend anlegen. Manche denken natürlich ganz einfach, am besten ist es sowieso, alles auszugeben oder das meiste auszugeben. Und ich stelle einfach fest und schließe mich da ein, wir sind gefangen in einer gigantischen Konsumspirale. ehrlich, und ich habe wirklich den Eindruck, auch wir als Christen machen da mit. Wir machen mit, egal ob wir viel oder ob wir wenig haben. Der Multimillionär Jean-Paul Getty hat einmal gesagt, wenn man kein Geld hat, dann denkt man immer an Geld. Und wenn man Geld hat, dann denkt man auch immer an Geld. Ich stelle fest, Geld ist für jeden von uns so irgendeine Macht. Und diese Macht kann, wenn wir nicht aufpassen, unser Leben in Beschlag nehmen. Und dabei spielt wirklich keine Rolle, ob wir eine oder mehrere Millionen anzulegen haben oder ob wir mit einer Minimalrente auskommen müssen. Und wenn ich die Bibel recht verstehe, dann heißt es in der Bibel, dann sagt die Bibel, dass wir alle den Keim der Geldgier, der Habsucht in uns tragen. Und wahrscheinlich ist deswegen auch der Kapitalismus so erfolgreich. Der Soziologe Norbert Bolz sagt, wenn die Menschen nur einkaufen gehen würden, weil sie etwas brauchen, und wenn sie nur kaufen würden, was sie brauchen, dann wäre die kapitalistische Wirtschaft längst zusammengebrochen. Ja, unsere Wirtschaftsordnung, sie funktioniert irgendwie nur, weil wir immer mehr haben wollen, weil wir noch ein bisschen mehr haben wollen, dieses und jenes noch haben wollen, mehr vielleicht auch oft als das, was wir wirklich brauchen. Und nochmal, ich behaupte schlicht und einfach, auch als Christen sind wir mit dabei und machen mit bei diesem Spiel. Irgendwie habe ich oft den Eindruck, wir müssen mitmachen. Da kannst du dich gar nicht raushalten. Und das mehr haben wollen ist ja gesellschaftlich auch durchaus akzeptiert. Es ist politisch korrekt, wie man heute so schön sagt. Und es ist auch irgendwie, sage ich mal, keine so richtige Sünde, oder? Oder täusche ich mich da? Wenn man schließlich noch daneben seinen Zehnten oder noch mehr gibt. Früher wurde die Habsucht in frommen Kreisen als sogenannte weise Sünde bezeichnet. Wisst ihr, was weise Sünden sind? Das sind die Sünden, die man auf unseren weißen Westen nicht sieht, die keinem auffallen. Und zu diesen weisen Sünden gehören Neid, Geiz und Habsucht. Die Bibel ist natürlich an dieser Stelle sehr eindeutig und sagt, 1. Timotheus 6, Vers 10, Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Nicht nur ein bisschen, sondern allen Übels. Und so stelle ich fest, wer sein Leben vom Geld bestimmen lässt, der unterliegt immer wieder dieser Sünde. Und das ist kein Kavaliersdelikt. Wenn wir nicht aufpassen, wenn Jesus uns nicht an dieser Stelle ermahnt und zur Raison ruft, dann wird es auf die Dauer unser Leben zerstören. Ich habe es nicht geprüft, aber ich habe gelesen, dass in Lukas Evangelium Jesus wie in keinem anderen Evangelium aufgeschrieben über die Sünde der Geldgier spricht. Etwa jeder fünfte Vers im Lukas-Evangelium geht um Besitz und Geld. Schauen wir uns den Bibeltext etwas genauer an, den Michael vorher vorgelesen hat. Er ist ja auch den meisten durchaus bekannt. Am Anfang stellt Jesus uns da einen Menschen vor, oder da kommt ein Mensch zu Jesus mit einem berechtigten Anliegen. Es geht um einen Erbstreit. Wahrscheinlich die meisten von uns kennen solche Geschichten, vielleicht aus eigenen Erfahrungen oder aus dem, was andere erzählt haben. Es geht um einen Erbstreit, da ist ein vermögender Mann gestorben und der hat zwei Söhne und hat seinen Söhnen alles vererbt. Und normalerweise war das damals so, dass man dann je zur Hälfte den Besitz verteilte. Und der ältere Sohn hatte die Pflicht, dem Jüngeren das halbe Erbe auszuzahlen. Das war rechtlich so festgelegt. Nun, in unserem Fall hat sich offensichtlich der ältere Sohn geweigert, das zu machen. Oder er konnte einfach nicht, aus wirtschaftlichen Gründen, das gibt's ja. Und dann war es so üblich, dass man als betrogener Erbe den Fall vor einen Richter gebracht hat oder einen Gesetzeslehrer, einen Rabbi. Und der hat dann die Erbteilung offiziell durchgesetzt. Und so hat es also dieser Mann in unserer Geschichte auch gemacht. Er will sich Unterstützung bei dem inzwischen sehr bekannten Rabbi Jesus holen. Einfach um das zu bekommen, was ihm zusteht. Es geht da um Gerechtigkeit. Und wahrscheinlich hätten wir alle Verständnis für diesen betrogenen Mann. Jesus aber nicht. Seine Antwort ist nicht sehr verständnisvoll. Er geht gar nicht groß darauf ein, sondern ist ganz schroff. Mensch, wer hat mich zum Richter, zum Erbschlichter über euch gesetzt? Also er ist gar nicht damit einverstanden, dass man seine Fähigkeit, seinen Dienst dafür gebraucht. Und ich muss euch sagen, ich habe mir das so überlegt, wäre ich derjenige gewesen, der da zu Jesus kommt und ihn fragt um Hilfe und er hätte mich mit dieser Antwort abgespiesen, dann wäre ich ziemlich kaputt nach Hause gegangen. Ich hätte vielleicht so bei mir gedacht, ach ja, Herr Jesus, ich habe doch recht. Okay, wenn du diesen Fall nicht übernehmen willst, dann gehe ich halt zu irgendeinem anderen. Aber dann hätte ich Jesus gehört, wie er noch einen draufsetzt und wie er dann allen, die da dabei waren, sagt, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Jesus ist hier ziemlich eindeutig. Er sieht dies in diesem Erbstreit letztlich reine Habgier. Und er sagt in diesem jungen Mann, oder ja, ich denke, er ist ein jüngerer Mann, er sagt diesem Mann im Grunde genommen, egal ob es dir zusteht oder nicht, du gierst danach, deinen Besitz zu bekommen. Du bist geplagt von der Habgier. Aber deswegen lass mich damit in Ruhe. Ich bin nicht gekommen, um Leute reich zu machen. Aber wenn du dann irgendwann mal danach fragst, wie man echtes Leben findet, dann kannst du gerne wiederkommen. Es ist eine harte, es ist eine krasse Antwort, die der Herr Jesus an dieser Stelle gibt. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Er gibt dem Mann zu verstehen und den anderen zu verstehen, man kann auch auf manches verzichten. Der Satz heißt wörtlich eigentlich, denn noch nicht einmal für einen, der im Überfluss lebt, besteht sein Leben aus den Gütern, die er hat. Also egal, was du hast, darin liegt nicht das Leben. In den Gütern liegt das Leben nicht. Die Güter haben sogar die Macht, einen Menschen vom wirklichen Leben abzuhalten. Und deswegen verstärkt der Herr Jesus diese schroffe Ablehnung noch mit dieser Geschichte. Er macht deutlich, es ist mir nicht nur so herausgerutscht, was ich euch da sage, sondern bei mir hört beim Thema Geld aller Spaß auf. Jesus erzählt also dieses Gleichnis vom reichen Kornbauern. Und wieder hören wir von einem Menschen, der eigentlich nichts Schlimmes gemacht hat, sondern im Gegenteil, darf ich das mal so sagen, das war ein Schweizer Musterbürger. Das war einer, der nach dem Motto gelebt hat, schaffe, schaffe, Scheune baue, wie wenn er ein Schwabe gewesen wäre. Ja. Und alles läuft bei ihm wie geschmiert. Es ist ein Bauer mit gutem und viel Land. Er hat eine sehr gute Ernte eingebracht und man kann ihn eigentlich dazu nur beglückwünschen. Man kann nur sagen, du hast es gut. Und natürlich haben wir Verständnis dafür, dass er jetzt überlegt, was soll ich jetzt mit dieser überreichen Ernte machen? Er überlegt sich, dass er den Ertrag, so will ich es jetzt mal auslegen, in seine Altersvorsorge hineinsteckt. Und er sprach, Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn, meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Wunderbar, er hat einen Vorrat für viele Jahre, genug, um dann auch einen sorgenfreien Ruhestand zu erleben. Und das ist doch der Traum eines jeden Menschen. Das ist doch das, worum sich auch bei uns viele Gedanken drehen. Sicherheit, dass man bis ins hohe Alter hinein einen recht guten, hohen Lebensstandard halten kann. Aber dann wird der Mann in dieser Geschichte von Gott selbst aus seinem Traum herausgerissen. Du Narr, sagt Gott. Die eigentlichen Narren, das sind nicht die beim Rosenmontagumzug. Die echten Narren, die wirklich verrückten Dummköpfe, das sind die, die denken, mit einer guten Finanzplanung habe ich mein Leben gesichert. Habe ich alles gut gemacht. Habe ich Entscheidendes im Leben festgelegt und gewonnen. Und Gott sagte dem Mann, ich übersetze das jetzt auch mal, du hast nichts verstanden, was das Leben wirklich ausmacht. Du hast aufs völlig falsche Pferd gesetzt. Finanzielle Sicherheit bringt kein Leben. Nicht wahr? Wenn wir das so hören und das mal richtig an uns herankommen lassen, dann müssen wir sagen, das ist sehr hart. Jeder gute Schweizer oder Deutsche, der fordert oder ist herausgefordert durch diese Geschichte. Kann Jesus das wirklich so meinen? Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, sagt Gott diesem Narren. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Und in Vers 21, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Darf ich mal fragen, könnte es sein, dass diese Geschichte ein bisschen mehr beschreibt als nur von damals her? Dass sie mehr beschreibt von unserem Leben, als wir wahrhaben wollen? Dass wir vielleicht volle oder halbvolle Scheunen und Konten haben und manchmal sehr leere Herzen. Und dabei ist es wirklich ganz egal, wie viel wir haben. Es ist doch so, selbst ein wohnungsloser Bettler kann ganz extrem geizig und ängstlich darauf schauen, dass ihm ja niemand die letzte Plastiktüte klaut. Es geht wirklich nicht darum, wie viel wir haben, sondern dass uns dieses Haben bestimmt, dass unsere Gedanken sich immer wieder darum kreisen, wie wir dieses, was wir haben, auch sichern können und was wir uns dann als nächstes auch gönnen. Ich bin überzeugt davon, Jesus möchte auch von uns, dass bei uns ein Blickwechsel stattfindet. Er möchte, dass wir wieder darauf achten, was im Leben wirklich zählt. Denn er beendet ja diese Geschichte mit diesen Worten. Macht euch keine Sorgen über Essen, Trinken und Kleidung. Dafür wird Gott sorgen. Kümmert ihr euch um das, was er mit euch vorhat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. So wird euch das alles zufallen. Das eigentliche Problem beim Geld ist also, dass wir uns Sorgen machen und dass wir uns damit ständig damit beschäftigen, wie wir Geld herkriegen oder wo wir es herkriegen, weil wir meinen, dass wir zu wenig haben. Wir denken immer wieder dran, wie kriege ich noch ein bisschen mehr, denn es könnte ja mal zu wenig sein. Oder dass wir immer wieder dran denken, wie wir das absichern können, was wir haben. Und ohne dass wir es merken, besitzt uns das Geld. Wir besitzen auch Geld, aber das Geld besitzt uns. Wir sind besessen vom Besitz. Wir kreisen uns nicht mehr um Gott mit unseren Gedanken, sondern um unseren Besitz. Und Jesus sagt ja ganz deutlich, Matthäus 6, 24 steht das, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und in Lukas 12, Vers 34 steht der Satz, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und unser Herz kann man nur einem geben. Christ sein und ein habsüchtiges Leben, ein Leben, wo sich die meiste Zeit unsere Gedanken ums Geld drehen, das schließt sich gegenseitig aus. Man kann nicht für Gott da sein wollen und sich gleichzeitig vom Geld antreiben lassen. Oder anders gesagt, wer nur für das Geld lebt und für seinen Besitz, der kann nicht auch für Gott und seinen Nächsten wirklich da sein. Und genau darum geht es bei Jesus in unserem Leben. Um das Reich Gottes, darum, dass er herrschen kann, dass er uns beherrschen kann, der Herr uns beherrschen kann, dass der Herr aus unserem Leben etwas machen kann zu seinem Ziel. Und wir sind nur wirklich frei für seine Ziele mit uns, wenn unsere Gedanken eben nicht ständig darum kreisen, wie viel oder wie wenig wir haben. Mein Vater hatte so ein Sparbuch. Ich meine, es war von einer inzwischen auch bekannten Sparkasse, Raiffeisen. Auf dem Sparbuch oder auf der ersten Seite stand der Spruch, sparst du was, dann hast du was. Hast du was, dann bist du was. Offensichtlich gab es diesen Spruch auch in der Schweiz. Sparst du was, dann hast du was. Hast du was, dann bist du was. Und wenn ich Jesus recht verstehe, dann ist das nichts anderes als eine Lüge. Wenn das nämlich alles ist, was es über uns zu sagen gibt, dass wir was haben, dann besteht die große, große Gefahr, dass wir bei Gott nichts haben. Zuerst besitzen wir die Dinge, und das könnte man wirklich auch in einzelnen Beispielen jetzt ausführen, und plötzlich besitzen sie uns und sie saugen uns aus. Ich denke, jeder von uns weiß, alles das, was wir haben, das kostet Zeit und Energie, das braucht Platz, das muss benutzt werden, das muss gepflegt werden, das muss gelagert werden, das muss hin und wieder auch mal präsentiert werden. Wer kennt noch denn das Lied von Manfred Siebald vom Gottesdienst am Sonntagmorgen vor dem Auto? Ja. Und vor allem, was man hat, das muss man ja auch irgendwie beschützen. Man muss es versichern, man muss es vielleicht sogar bewachen, dass es von niemand weggenommen wird. Man lebt auch irgendwo in der Angst um seinen Besitz, und das birgt die große Gefahr, dass man als Mensch verkümmert. Und am Ende stirbt man ja sowieso, ohne dass man etwas mitnehmen kann. Wie der Volksmund sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Im Übrigen, das steht in der Bibel auch so. Das ist nicht nur Volksmund. 1. Timotheus 6, Vers 7 dürft ihr nachlesen. Wir haben nichts in diese Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wir werden nichts, was wir haben, mit in die Ewigkeit nehmen können. Und wer sich darüber definiert in diesem Leben, was er hat, der ist in der Ewigkeit der Betrogene. Die Habsucht verfehlt nicht nur dieses Leben, sondern die Habsucht verfehlt vor allem das ewige Leben. Liebe Freunde, und das ist die tragische Verführung des Kapitalismus. Nicht nur, dass wir im Anhäufen von Besitz in diesem Leben keine Erfüllung finden, nein, auch deswegen, weil es uns sogar das ewige Leben kosten kann. Weil wir dann eventuell nicht die Freiheit hatten, das Entscheidende im Leben zu suchen und zu pflegen, uns um das Entscheidende im Leben zu kümmern, nämlich um unser Verhältnis zu Gott, zu Jesus und zum Nächsten. Jesus sagt, und das möchte ich ernst nehmen, ein Kamel wird eher durchs Nadelöhr gehen, als dass ein Reicher ins Reich Gottes hineinkommt. Lukas 18, Vers 25. Das heißt doch, Jesus hat bereits gewusst, Besitz und Geld, das sind so starke Mächte, dass normalerweise jeder Mensch, der sehr viel hat, das Leben, das ewige Leben verfehlen wird. Die Wahrheit ist nicht, Geld bringt Leben, Geld sichert das Leben, sondern die Wahrheit ist Geld oder Leben. Eine starke Alternative. Und ich empfinde das einfach krass. Ich muss sagen, ich denke, das ist sehr krass, was Jesus zum Beispiel auch vom reichen jungen Mann fordert. Wenn du Leben mit mir haben willst, sagt er, wenn du mit mir gehen willst, dann lass deinen ganzen Besitz, dein ganzes Geld los. Aber so ist es eben. Es ist ein echt großes Wunder, wenn jemand, der sehr viel hat, sein Leben von Gott bestimmen lässt. Wenn jemand nach den Perspektiven Gottes für seinen Besitz fragt, was er mit seinem ganzen Besitz anfangen soll. Und da die Schweizer ja, so habe ich es jetzt vor kurzem gelesen, nach dem Weltmaßstab zu den ganz Reichen gehören, zu den Superreichen, müssten wir eigentlich sagen, es ist ein Wunder, dass wir uns nicht mehr vor allem unseren Besitz sorgen, sondern dass wir wirklich frei geworden sind für Gott und für die Anliegen seines Reiches. Dass wir uns um Gott kümmern und um Gottes Willen kümmern und nicht mehr um das, was unser Geld möchte oder unser Besitz möchte. Vielleicht könnte man das noch erweitern und sagen, es ist ein großes Wunder, dass es in unseren reichen Ländern überhaupt noch so viele Christen gibt. Und die FEG-Gemeinden, so behaupte ich jetzt mal, weil ich da einige Zeit ja jetzt auch schon dabei bin, sind Sammlungsorte von Menschen, an denen Gott dieses Wunder getan hat. Sammlungsorte von Menschen, die Gott mehr Platz und Raum in ihrem Leben einräumen als dem Geld. Wir haben das Wunder an uns erlebt, dass wir in ihm, in Gott, das größere Ziel gefunden haben als das Kreisen um unseren Besitz. Jetzt gibt es nur noch ein Problem. Das kennt ihr, dass man rückfällig wird. Das ist ein Problem. Und möglicherweise sollten wir hin und wieder auch in unseren Gebeten sagen, Herr Jesus, ich bitte dich auch um Vergebung für die Habgier, für den Geiz, für den Neid, der immer wieder in meinem Leben so hochkommt. Die Habgier ist da auch bei uns Christen und sie wird uns, ich bin da kein Prophet, sondern weil das die Bibel so mir deutlich macht, wird uns bis zum letzten Atemzug anhaften. Aber wenn wir Jesus ranlassen, dann wird sie uns nicht ins Verderben reißen. Jesus ist auch für unseren Geiz, für unseren Neid, für unsere Habgier am Kreuz gestorben. Er hat das dort besiegt. Und allein deshalb sind wir als Habsüchtige mit einer großen Chance in diese Welt hineingestellt. Wir haben die Chance, das echte Leben zu finden und in den Himmel zu kommen. Durch Jesus bekommen wir, haben wir eine neue Identität. Nicht mehr das Geld und unser Besitz definiert uns, sondern dass wir Gottes Kinder sind. Jesus ist unsere Chance, weil wir in ihm nicht nur etwas haben, sondern das ganze Leben. In Jesus haben wir das ganze Leben. Entschuldigung. Und das verändert uns Stück um Stück. Und das macht aus raffsüchtigen, aus habgierigen Menschen bescheidene Menschen. Durch Jesus werden Neider verwandelt und zu Gönnern. Im Deutschen gibt es den Ausdruck Pfennigfuchser. Gibt es da einen Schweizer Ausdruck dafür? Rappenfuchser. Rappenspalter. Hätte ich doch meine Frau gefragt vorher. Rappenspalter. Aus Rappenspaltern werden dankbare Menschen, die darauf vertrauen, dass Gott auch morgen für sie sorgen wird. Und jetzt komme ich zurück zu John Dwight Rockefeller. Es gab in seinem Leben eine große Wende, als er etwa 55 Jahre alt war. Da fing er an, seinen christlichen Glauben als Baptist wieder ernst zu nehmen. Und dann ließ er sich von einem Baptistenpastor beraten, was er aus Gottes Sicht, aus der Perspektive Gottes jetzt mit diesem vielen Geld, das er da hat, auch machen soll. Und dann begann er mit seinem Geld zu helfen. Er gründete die bekannte Rockefeller Stiftung. Er hat zum Beispiel damit beigetragen, dass das Penicillin entdeckt wurde. Er hat diese Forschungen finanziell praktisch alleine bestritten. Er hat bei vielen Forschungen geholfen, auch Krankheiten effektiv zu bekämpfen. Was mich auch freute, ist, dass ich weiß, dass er in Deutschland die Gründung vom Baptistenpredigerseminar in Elztal finanzierte. Er allein hat es finanziert, und noch heute bekommen die Baptisten in Deutschland von der Rockefeller Stiftung Geld für die Anliegen, Pastoren auszubilden am theologischen Seminar Elztal. Er setzte sein Geld im großen Stil für andere ein und galt dann in den 60er Jahren als einer der größten Wohltäter der Menschheit. Und das Erstaunliche, er wurde gesund dabei. Die Zeitungsredakteure konnten ihre geschriebenen Nachrufe wieder zerreißen. Mit 53 und 55 war er todkrank, aber durch seinen erneuerten Blick auf Gott und auf seinen Besitz und auf andere Menschen bekam er neue Lebenskraft und starb tatsächlich mit 97 Jahren. Also bei ihm muss ich sagen, er scheint tatsächlich einen Weg durchs Nadelöhr gefunden zu haben, trotz seiner Milliarden. Das ist der Weg der inneren Freiheit mit Jesus, Jesus hinterher, den auch wir gehen dürfen, gerade wenn es um unseren Besitz und um unser Geld geht, um unsere Vorsorge und Fürsorge und um unsere Rente. Diese innere Freiheit, Jesus hinterher und auf seine Verheißungen zu vertrauen. Ich will natürlich zum Schluss noch das andere sagen. Gott hat grundsätzlich nichts gegen Millionäre. Also ihr dürft euch wohlfühlen. Gott hat gar nichts gegen Millionäre. Er hat auch nichts gegen gerechte Erbteilungen oder eine gute, kluge Altersvorsorge. Ich bin überzeugt, Gott hat auch nichts gegen große Vorratsscheunen. Aber das möchte der Herr Jesus uns wieder wachrütteln, damit wir nicht von unserem Besitz und von unserem Geld das erfüllte Leben erhoffen und erwarten. Er will uns wachrütteln, dass unser Denken auch an dieser Stelle verändert wird und wir viel mehr um uns Sorgen machen um das Reich Gottes als die Sorge um unser tägliches Auskommen. Nur bei ihm, bei Jesus, das haben wir vorher auch ganz toll gesungen, finden wir Lebensglück. Nur bei Jesus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, dieser Friede Gottes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Und so schenke du, Herr Jesus, dass wir das wirklich schaffen, dass du das bei uns bewirken kannst, den Blickwechsel. Weg von dem, was wir haben, auf dich. Weil du uns in den Händen hältst, auch unsere Zukunft, unser Morgen und Übermorgen. Herr Jesus, und wir tun uns schwer daran. Wir wollen das zugeben. Wir tun uns schwer damit. Wir sind wirklich oft gefangen von dem Gedanken, ja, da müssen wir ja vorsorgen, da müssen wir absichern und schauen zu wenig auf dich. Es tut mir leid, Herr Jesus. Danke, dass du diesen Blickwechsel durch deinen Geist bei uns immer wieder hervorrufst und dafür sorgst, dass wir die rechten Perspektiven immer wieder haben in unserem Alltag, wenn es gerade da um Besitz und Geld geht. Segne diese Gemeinde, Herr Jesus. Wir sind reich in dir. Wir sind reich, weil du uns reich gemacht hast durch das Geschenk des ewigen Lebens. Amen.